Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 83. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Studiogast Urs Arnold, ein Streifzug durch KI und Gerichte und Smart Glasses, ein Frontalangriff auf die Privatsphäre. Wir nehmen diese Folge am Donnerstag, 13. August 2026 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Sven.
Und ich bin Urs.
Wir haben eine Rückmeldung auf Mastodon erhalten von Pierre. Und er hat uns einfach ein Lob geschickt. Er hat gesagt, das war eine sehr spannende Folge. Das war die Folge mit Julia Canova, ihr erinnert euch. Und insbesondere die Ausführungen zum Thema der Gesetzgebung in der Schweiz fand ich sehr, sehr spannend. Ich persönlich war in dieser Folge nicht dabei, aber es war wirklich auch für mich spannend zum Nachhören. Und insbesondere, was Julia als Forschung hat, diese Auswertung von Smartphones und die Grenzen dieser Auswertung, waren extrem interessant. Herzlichen Dank, Julia. Warst du da?
Auch von meiner Seite, Julia, war wirklich eine sehr tolle Folge mit dir. Schön, dass du da warst. Und weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, haben wir uns gedacht, wir bringen wieder einen Studiogast mit in den Podcast. Und zwar diesmal Urs. Urs ist Mitarbeiter bei uns auf der Geschäftsstelle. Und Urs, vielleicht willst du kurz einfach dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wir sehen dich ja jetzt hier live und in Farbe, aber die Hörer ja nicht.
Ja, ich bin Urs Arnold, geboren und aufgewachsen im Kanton Uri. Nach meinem Studium, wo ich mich ausgiebig mit Öffentlichkeit und Gesellschaft auseinandergesetzt habe, habe ich als Mitarbeiter der ersten Stunde Campax mit aufgebaut. Und als Ausgleich zum Büro- und Familienalltag schraube ich gerne an meinem Homelab und beschäftige mich mit unkonventioneller Musik.
Das klingt sehr spannend. Ich würde gerne mal nachfragen wollen, du hast gesagt, du warst vorher bei der Campaigning-Organisation sehr lange. Ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, aber du bist jetzt bei der digitalen Gesellschaft. Welche Unterschiede stellst du fest oder was war so vielleicht auch die Motivation, Beweggrund, hier bei der digitalen Gesellschaft zu arbeiten?
Campax ist eine multithematische Organisation, die die Schweiz progressiver, besser machen möchte. Und dort arbeitet man von zum Beispiel bei der Petitionsplattform, die wir betreiben, von Themen wie Tempo 30 in einer Quartierstraße bis hin zu eigenen Kampagnen wie beispielsweise Waffenexporte in Bürgerkriegsländer. Sehr breit und auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und eben Themen. Und bei der digitalen Gesellschaft ist es natürlich eine Fachorganisation, die sich mit Netzpolitik betreibt, also wie das Themenfeld ist viel klarer umsteckt. Und ein großer Hauptunterschied in der Arbeitsweise ist natürlich auch, bei Campax ist das Selbstverständnis als Bürgerbewegung und davor noch mehr eben wirklich als Kampagnenorganisation. Und der Fokus ist ganz klar bei Online und bei Mobilisierung von möglichst vielen Menschen. Und bei der digitalen Gesellschaft merkt man, dass da viel mehr fundierte Basisarbeit gemacht wird. Also Themen werden aufgebaut und gerade das Beispiel bei der Kabelaufklärung sieht man, wie ein langer Atem, das die digitale Gesellschaft hat, also um ein Thema aufzubauen und wirklich dran zu bleiben. Und bei Campax ist das halt viel mehr so, dass man einer Diskussion den letzten Spin geben möchte, wenn die gerade auch heiß ist in der Öffentlichkeit.
Du hast gesagt, du hast ein Homelab und machst auch sonst gerne neue Musik. Du hast schon eine Affinität auch zu Tech oder zu diesen Gegenständen, die wir eigentlich in unseren gesellschaftlichen und politischen Arbeiten auch immer wieder haben.
Ja, zum Homelab bin ich eigentlich gekommen, weil ich ziemlich frustriert war, dass mein MacBook keine Sicherheitsupdates mehr kriegt. Dann stand als erstes der Wechsel zu Linux an und zu einem alten ThinkPad. Und das Homelab war dann wieder Schritt in meine, oder ich bin immer noch dran, meine eigene digitale Souveränität aufzubauen. Genau, also das sind Themen, die mich schon immer beschäftigt haben, aber ich sage jetzt vor allem so die Datenschutzaspekte und wirklich so das Netzpolitische, das ist schon beim meiner letzten Arbeitgeberin bei Campox stark gewachsen, weil gerade durch das Online-Campaigning kommt man halt dort auch in Bereiche rein, wo man sich überlegt, wie geht man vor, dass die Grundrechte auch im digitalen Raum gewahrt bleiben und man trotzdem die Themen voranbringen kann.
Du bist jetzt auf der Geschäftsstelle mit deinem Fokus auf Kommunikation, Campaigning, Community. Was heißt das genau? Was ist dein Vorhaben hier? Was ist auch deine Arbeit, die du jetzt machst?
Ja, die Stelle wurde ja frisch geschaffen und mein Hauptziel ist natürlich die bereits sehr gute Kommunikation der digitalen Gesellschaft weiter zu professionalisieren und vor allem halt wirklich zusätzliche Arbeitskraft auf die Geschäftsstelle zu bringen, weil da sehr viele Themen anstehen, sehr viel Arbeit geleistet wird. Und gerade bei der Geschäftsstelle sind wir jetzt 5 Leute. Also da ist man froh um jede helfende Hand, glaube ich.
Es gibt ja viele Ehrenamtliche, viele Fachgruppen in der digitalen Gesellschaft. Hast du da Kontakt oder stimmst du dich mit denen ab? Oder wie ist so der Arbeitsalltag jetzt im Kontakt mit den Mitgliedern oder mit den Engagierten?
Mein Community-Teil in meinem Aufgabenbereich fokussiert vor allem auf Online-Community. Also dort bin ich vor allem dann via unsere sozialen Medien in Kontakt mit unserer Community, die teilweise auch noch nicht so nahe dran ist am Verein. Und sonst halt vor allem inhaltlich, also teilweise kann ich Texte redigieren, die in Arbeitsgruppen, in Fachgruppen erarbeitet wurden und dort weiter dran arbeiten. Was mich sehr fasziniert und beeindruckt bei der digitalen Gesellschaft, ist, dass die aktive Mitarbeit von so vielen Menschen und die kann ich dann unterstützen, um das kommunikativ dann in die Welt hinauszutragen.
Na, Rahl, da wird sich ja unsere Hörerschaft in Bundeskanzlei freuen, dass wir kommunikativ noch besser aufgestellt sind in der digitalen Gesellschaft, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, es ist super, jetzt diese Stelle auch aufbauen zu können mit Urs und hier auch wirklich eine dedizierte Person zu haben, die strategischen Linien verfolgt und die auch diese große Campaigning-Erfahrung mitbringt.
Mega schön, dass du da bist, Urs, und heute uns kurz über den Arbeitsalltag berichtet hast und du bleibst ja noch dabei und wirst uns bei unseren weiteren Themen die ein oder andere Perspektive geben. Erstmal soweit herzlichen Dank und wir kommen zum zweiten Hauptthema des heutigen Podcasts und zwar ein Streifzug durch KI und Gerichte. Bei LinkedIn und im Netz gibt es gerade etwas Aufregung, weil ein deutsches Gericht augenscheinlich KI genutzt hat und das dann halt auch erkennbar war. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat nämlich in einem Beschluss an den Europäischen Gerichtshof in dem Beschluss dann halt Links verwendet, die erkennbar von KI generiert waren, denn die Endung war source gleich jetgpt.com. Der Beschluss ist verlinkt, den könnt ihr euch auch gerne anschauen und dann entsprechend gucken, wo der entsprechende Link dann hinterlegt ist und warum das zum Europäischen Gerichtshof geht. Da gibt es die Möglichkeit in der EU, dass ein nationales Gericht, also in dem Fall der Verwaltungsgerichtshof, kann Fragen vorab an den EuGH stellen und hat dann so ein sogenanntes Vorabklärungsverfahren, bekommt dann die Fragen beantwortet vom EuGH, wie der bestimmte EU-rechtliche Gesetze, Regularien auslegt und dann anhand dieser Auslegung wird dann eine Entscheidung getroffen, sodass man nicht erst die nationalen Gerichte durchgehen muss und dann später zum EuGH, da gibt es dann halt dieses Vorlageverfahren. Und in diesem Vorlageverfahren, was hier war, ging es um so die Überschrift Anwendbarkeit des Paragraphen 24 Absatz 1 Aufenthaltgesetz bei einem mehrjährigen Voraufenthalt in einem Drittstaat. Und nochmal in Hessen zu bleiben. Lustigerweise hat das Verwaltungsgericht Kassel am 25. Februar 2026 entschieden, dass die Nichtkenntlichmachung in einer Hochschulprüfungsarbeit gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Arbeit verstößt. Beide Gerichte sitzen in Kassel. Hier hat immerhin der Hessische Verwaltungsgerichtshof die Nutzung von KI ja kenntlich gemacht. Und nun regt sich das Internet aufregend, ist vielleicht der falsche Punkt, aber so ein bisschen fragend oder auch so ein bisschen belustigend. Einige Kollegen, dass ja das Gericht ChatGPT benutzt hat und da offenbar ein georgisches Regierungsdekret vom 24. Februar 2026 zitiert, wofür es aber keinen Beleg in der Fundstelle entsprechend gibt. Der Verwaltungsgerichtshof hat das eingeräumt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Nutzung von ChatGPT, und hat gesagt, der Beschluss sei rechtlich korrekt und das sei ja nicht die einzige Quelle gewesen. Wird sicherlich zukünftig öfter vorkommen, dass Gerichte KI nutzen. Was denkst ihr, denkst du, Rahl, wenn Gerichte KI nutzen, dürfen sie das? Ist das gut, schlecht?
Ich denke nicht, dass es per se schlecht ist. Also es gibt die zwei Ebenen, wie man ja KI nutzen kann. Das eine ist quasi als Suchmaschine. Das wird einem ja eigentlich schon fast aufgedrückt, wenn man heute in die großen Suchmaschinen auch reingeht. Man ist eigentlich schnell in der KI-Antwort drin, insbesondere natürlich bei Google, aber auch viele nutzen ChatGPT als Suchmaschine. Und dort finde ich nicht für alle Suchen jetzt eine gute Option, aber dass es teilweise nützlich sein kann, kann ich verstehen. Und dann finde ich es auch legitim, wenn man sagt, ich habe einen Link über eine solche KI-Suchantwort erhalten, dass man die dann nutzt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man natürlich dann das checkt, oder genau in einem Bereich wie Gerichtsurteile, es muss einfach richtig sein, da gibt es keine Toleranz für Halluzinationen oder falsche Links. Und die andere Variante, wie man in jetzt für ein Urteil KI-Chatbots einsetzen kann, wäre ja quasi zur Textgenerierung. Und dort finde ich es problematischer, weil man muss dann einfach auch wirklich kontrollieren können, dass das alles stimmt. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wenn ich dann ein Urteilsentwurf habe mit 10 Seiten und ich muss alles durchkontrollieren als Richterin, ich frage mich, ob das dann überhaupt eine Zeitersparnis ist, weil es ist zwar super aufwendig, dann das alles zu recherchieren. Da müsste ich jetzt aber, wäre vielleicht interessant aus der Praxis zu hören, oder was ihr, du Sven oder deine Kolleginnen da auch für Erfahrungen gemacht haben.
Sicherlich unterschiedliche Erfahrungen. So für einfache Sachverhalte, also ich nutze natürlich die KI-Tools. Für einfache Sachverhalte sind die sicher hilfreich, oder auch für Sachverhalte, die jetzt vielleicht auch rechtlich nicht so anspruchsvoll sind oder auch nicht so wichtig sind, wo man schnell einen Schriftsatz braucht oder ein, zwei Entscheide dazu, dann sind die echt gut hilfreich. Ansonsten für umfassende Schriftstücke oder auch jetzt Klageverfahren oder Klagen sind die KI-Systeme jetzt für mich jedenfalls noch nicht produktiv nutzbar, weil einfach der Aufwand zu kontrollieren, wie du sagst, also der Aufwand zu kontrollieren, was die KI da schreibt, immens ist. Du musst halt in jedes Urteil oder in jede Quelle musst du eigentlich reingehen, die dir dargestellt wird, und musst dann schauen, ob nicht nur die Quelle richtig zitiert ist, also der im Urteilsaktenzeichen zum Beispiel, sondern auch schauen, ob der Inhalt richtig zitiert ist und ob dann auch der Zusammenhang richtig festgestellt ist, weil nur weil in einem Urteil etwas drinne steht und man da so eine Zitatstelle rausnimmt, ist es nicht unbedingt ein Beleg dafür, dass man jetzt seine eigene Position stützen kann, sondern da die greift dann relativ wahllos einfach darauf zurück und empfindet, könnte gut passen. Also da ist dann manchmal der Aufwand einfach höher und dann ist es nicht wirklich produktiv. Wie bei dir, Urs, nutzt du auf Arbeit KI und machst du es kenntlich?
Ich nutze ziemlich extensiv generative KI. Wo ich sie kenntlich mache, ist, wenn ich Lösungen für irgendwelche Probleme, meistens vielleicht technischer Natur, weitergebe, auf die ich nicht selber gekommen wäre, weil ich mir dann auch nicht sicher bin, stimmt die Lösung wirklich, und dann ist das wie so ein Disclaimer, hey, Gemini hat das so gesagt, oder diese KI. Und wenn ich an Texten arbeite, ist es dann meistens so, dass es eben entweder in der Recherche eine tragende Rolle hatte oder dann beim Korrekturlesen, wo ich dann wie finde, wenn der Text so mein Qualitätssiegel dann bekommt, dann steht dann auch nicht drauf, Urs mit Hilfe von XY, sondern dort macht es dann weniger kenntlich.
Wird sicherlich so kommen, dass, also die Gerichte werden natürlich, wäre ja völlig absurd, wenn Richter nicht auch wie KI nutzen würden. Und sicherlich wird diese Meldung irgendwann in 5 oder 10 Jahren auch so in diese lustigen Meldungen eingehen, so zu Beginn der KI, wie man früher zum Internet irgendwie sich auch gesagt hat, oh, der nutzt da irgendwie ein Internet. Ich habe ein weiteres Beispiel, auch wieder ein deutsches Gericht mit KI, ziemlich spannend sogar. Die Tagesschau und auch andere Medien haben vermeldet, dass die KI-Klagen bei Verwaltungs- und Sozialgerichten hier in dem Fall in Baden-Württemberg enorm zugenommen haben und da eine Flut an Klagen eingeht. Laut Landessozialgericht verzeichnen die 8 Sozialgerichte in Baden-Württemberg bei Eilverfahren im Bereich Bürgergeld innerhalb eines Jahres einen Anstieg um 80% auf 2200 Fälle im Jahr, was auf die Nutzung von KI zurückzuführen sei. Der Justizminister aus Baden-Württemberg spricht schon von einer immensen Herausforderung. Und die Gründe dafür sind sicherlich, dass die Kosten für Juristen, die man da aufwenden müsste, aber auch natürlich der Mangel an spezialisierten Anwälten im Sozialrecht, was dann auch wieder eine Frage ist, auch wenn jetzt in Deutschland könnte man Prozesskostenhilfe Mandate damit führen, also bekommt vom Staat Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenbeihilfe für die Verfahren, aber es gibt halt nicht wirklich viele Anwälte und so ein Bürgergeldverfahren mit vielen Zahlen ist jetzt für uns Juristen, die mit Zahlen eigentlich nicht so gern zu tun haben wollen, auch immer ein bisschen anspruchsvoll und herausfordernd. Das Landessozialgericht hat in einer Jahrespressekonferenz moniert, dass die KI-erstellten Schreiben oft durch weitschweifige Darstellungen hervorheben, welche den konkreten Fall nicht oder nur oberflächlich treffen und dass auch immer wieder Halluzinationen blind übernommen werden. Was jetzt klar ist, wenn es von Bürgern eingereicht wird. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt die Quelle leider nicht, aber ich habe gelesen, dass 1/3 dieser Klagen dann doch erfolgreich sein sollen. Also immerhin haben dann 1/3 der Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, gegen so einen Bescheid, dann offenbar ein positives Ergebnis auch mit KI erreicht. Und gerade in so einem Bereich, wo jetzt im Sozialrecht oder vielleicht auch in Massenverfahren oder Verfahren mit geringen Streitwerten, wo die Einschaltung eines Anwalts sich nicht lohnt, könnte natürlich nach meiner Auffassung KI sogar helfen, den Zugang zum Recht zu verbessern und einfach Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich gegen behördliche Entscheidungen zu wehren, die sich bisher nicht gewehrt haben.
Ja, ich finde das ist schon relevant, wenn man sagen kann, 1/3 der Klagen sei erfolgreich gewesen. Also da hat offenbar haben diese 33% der Leute hätten vielleicht ohne KI diese Klage nicht machen können, weil sie nicht in der Lage dazu sind, das selbst zu machen, weil sie kein Geld haben für eine Anwältin oder einen Anwalt. Und das, glaube ich, zeigt schon die positive Seite der ganzen Sache. Also da sind viele Leute dank KI zu ihrem Recht gekommen. Und das zeigt vermutlich auch, dass KI-Klagen nicht per se falsch sind oder nicht auch das nötige Fundament haben, um erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite gibt es schon diese Grenze, einfach, die wir uns als Gesellschaft bewusst sein müssen. Wir wollen ja ein funktionierendes Rechtssystem und wenn es einfach schlicht von der Anzahl her oder vom Umfang her dieser Klagen zu viel wird, dann müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie wir mit dem umgehen wollen. Ja, ist eine Frage, die, glaube ich, noch nicht geklärt ist.
Beim Stichwort Geld für den Anwalt frage ich mich, gibt es da bereits Geschäftsmodelle à la kianwalt.de oder sowas? Wisst ihr da was?
Ich muss mal schauen, ob kianwalt.ch schon gesichert ist. Wir haben ja noch Zeit. Also wenn ihr es hört, ist die Domain weg. Gibt natürlich Anwälte, die, also ich setze ja selber auch KI ein, weil es einfach effizient zu sein und natürlich auch kostengünstiger zu werden. Es gibt aus Deutschland, habe ich gehört, gibt es, glaube ich, sogar in Berlin Anwälte, die damit werben, dass sie halt hauptsächlich mit KI arbeiten. Also du kannst dann halt deine Fälle dort einreichen. Da ist natürlich dann immer ein Anwalt hinten dran, der nochmal rüberschaut und kontrolliert, was ich sogar für möglich halte. Also wenn man eine gewisse Anwaltserfahrung hat, kann man eigentlich relativ schnell in so einer Klage zum Beispiel oder irgendeinem Widerspruch sehen, könnte passen oder könnte nicht passen. Da hat man die Quellen vielleicht noch nicht abgeklärt. Aber da gibt es tatsächlich Geschäftsmodelle, die darauf setzen, verstärkt diesen Markt abzugreifen und diese auch jetzt ein hauptsächlich deutsches Phänomen, gibt ja so auch so Unternehmen, so wie die Fluggastrechte zum Beispiel einklagen, auch die arbeiten stark mit KI-Systemen oder mit Automatisierungen. Das geht zum Streitwerte von 300 oder 600 Euro, wenn so ein Flug verspätet ist oder nicht ankommt. Dafür kannst du nicht einen Anwalt beauftragen. So, und da machen natürlich so eine KI-Unternehmungen oder KI-generierten Inhalte schon Sinn. Wir werfen nochmal einen Blick in die Schweiz. Auch die Schweiz und die Schweizer Gerichte beschäftigen sich ebenfalls mit KI an den Gerichten, und zwar diesmal aus dem Heimatkanton von Raal aus Luzern. Da gab es einen Mann, der hatte eine Auseinandersetzung mit seiner Krankenkasse CSS ausgefochten, und die Forderung war nicht besonders hoch, ging um 1080 Franken offene Prämie, die Krankenkasse gefordert hat, und dagegen hatte er sich dann zunächst beim Kantonsgericht Luzern gewährt und hat da wohl auch teilweise gewonnen und hat dann das Verfahren an das Bundesgericht weitergezogen wegen, keine Ahnung, 400, 500, 600 Franken.
Er wollte noch ganz gewinnen.
Genau, und er wollte noch ganz gewinnen und hat sich darauf auf KI verlassen bei dem ganz Gewinnen und hat halt offenbar schon die Ausgangsklage mit KI generiert, was aber beim Kantonsgericht Luzern nicht aufgefallen ist, sondern erst das Bundesgericht ist dem auf die Schliche gekommen, weil offenbar in dem Schreiben, der er verwendet hat, dort irgendwo drinne stand Entwurf, sachlich starke Version. Und darauf hat das Bundesgericht gemerkt, dass offenbar nicht die Person selber da tätig war und ist auf die Beschwerde nicht eingetreten. Und ich darf jetzt zitieren, den Entscheid habe ich euch ebenfalls in den Shownotes mit verlinkt, wer nachlesen möchte. Das Bundesgericht sagt, der Beschwerdeführer rügt ein formal im Wesentlichen eine unvollständige Sachverhaltsabklärung sowie eine Verletzung der Begründungspflicht als Ausfluss des Anspruchs auf rechtlichen Gehörs. Unterlässt es aber, und jetzt kommt es, in seinen beiden offensichtlich mit sogenannter künstlicher Intelligenz verfassten, vielen generischen Aussagen enthaltenen Eingaben konkret auf die vorinstanzlichen Erwägungen einzugehen.
Hi, dabei war das die sachlich starke Version.
Dabei war das die sachlich starke Version, die aber tatsächlich offenbar viele generische Inhalte enthält. Und also ist ja, wer von uns KI nutzt, stellt ja sowas auch fest, dass die halt schon sehr generisch sind, sehr allgemein, teilweise auch die Auffassung vertreten, wenn man vieles mehrfach schreibt und mehrfach wiederholt in einem Text, dann wird es schon irgendwie richtig sein. Wie gesagt, also das genügte dem Bundesgericht nicht und hat die Beschwerde zurückgewiesen. Immerhin für den Mann, er musste nicht noch die Gerichtskosten tragen, die hat man ihm nachgelassen.
Ja, das zeigt ja schon eben, es ist jetzt ein bisschen lustig, oder? Aber irgendwann wird dann auch diese Fehler abnehmen, wo man mal etwas nicht rauslöscht oder dann im Link noch diese Source drin hat, wie wir das am Fall ganz am Anfang gesehen haben. Und dann stellt sich schon die Frage, ja, wie geht man denn als Gericht jetzt damit um, oder? Weil was wir zunehmen, vielleicht wird es auch besser werden mit besserer KI, aber irgendwie musst du den Mehraufwand, der davor generiert wird, wird man umgehen müssen. Und man könnte jetzt schon die These aufstellen, und ich würde sagen, sie ist vielleicht auch nicht falsch. Die Zukunft wird das zeigen, ob das richtig ist, aber die Frage ist dann, ob das Gericht eigentlich auch sich spezialisierte KI-Instrumente organisieren sollte, um überhaupt mit der Menge an Text, mit der Menge an zusätzlichen Fällen, die durch diesen besseren Zugang zum Recht eigentlich entstehen, um damit einfach umzugehen zu können. Es ist dann halt diese Maschine-liest-Maschine-Situation, die irgendwie auch nicht befriedigend ist, aber mir ist jetzt noch nicht so eine gute andere Idee gekommen, wie damit umzugehen ist, weil ich würde auf keinen Fall jetzt sagen, man muss diesen Zugang zum Recht wieder erhöhen. Es ist eigentlich eine Errungenschaft, wenn Menschen die Instrumente haben, um auf den Rechtsweg zu gehen.
Aber letztendlich ist es ja nichts anderes als in den 90er Jahren, als Computer irgendwie Standard wurden, als es Internet gab. Also ganz, ganz früher, so meine Großmutter, die beim Gericht gearbeitet hat, die haben dann noch auf Schreibmaschinen geschrieben und haben dann halt Blätter mit Schreibmaschinen vollgeschrieben. Die konnten auch noch Steno. Und die haben dann natürlich nicht 40 Seiten auf der Schreibmaschine geschrieben. Erstens, weil es hochgradig fehleranfällig war, und dann irgendwie mit weißen Pads musste man irgendwie da Fehler rauskorrigieren. Also die haben sich natürlich äußerst knapp gehalten. Das hat in früheren Entscheidungen auch immer sehr knapp. Und durch das Internet hat sich das natürlich verändert, auch die Arbeitsweise von Juristen so. Ne? Du hast auf einmal eine Möglichkeit, einfach viel zu schreiben, und wenn du einen Fehler gemacht hast, konntest du neu anfangen. Und wenn du nachts eine neue Idee hattest, dann hast du dich halt am nächsten Morgen rangesetzt und konntest nochmal redigieren. Und möglicherweise ist das dann auch nichts anderes, als dann so in den 90er Jahren die Flut von Anwälten, die dann irgendwie mit einem 286er ihre ersten Texte geschrieben haben und ans Gericht weggeschickt haben und das Gericht traditionellerweise immer so ein bisschen hinterher ist natürlich in der technischen Ausstattung. Also ich glaube schon, dass auch die Gerichte werden da sicherlich sich entsprechend ausstatten müssen, auch um sowas einfach zu prüfen, so, ne? Zu schauen, ist KI, ist es KI generiert, ist es nachvollziehbar, ist es rechtlich begründet? Und dann antworten die halt auch standardisiert mit KI.
Genau, ein letzter Aspekt noch, der wahrscheinlich auch dazu führt, dass halt Gerichte etwas langsamer unterwegs sind, ist die Datensicherheit, die Gerichte natürlich garantieren müssen. Als Einzelperson kann ich entscheiden, ob ich meinen Gerichtsfall jetzt in ChatGPT in die Cloud einspeisen möchte, damit ich da eine Klage einreichen kann. Aber als Gericht darf ich natürlich nicht mit sensiblen Daten auf GenAI, die auf irgendwelchen Clouds funktioniert, hingehen. Das auch noch als Hinweis. Wir wechseln zum dritten Hauptthema und das sind Smart Glasses. Smart Glasses sind der neueste Frontalangriff auf unsere Privatsphäre, sicher nicht der erste. Grundsätzlich sind Videoüberwachungstechnologien ja schon länger, schon Jahrzehnte ein Thema, aber jetzt kommen sie an einer neuen Form, die doch einiges im Gefüge verändert und auch eine juristische Konsequenz hat. Und die erste ist eigentlich ganz auf der individuellen Ebene. Smart Glasses sind Brillen, die eine Kamera drin haben, die kaum sichtbar ist. Es gibt zwar ein LED-Licht, das blinkt, wenn man ein Video aufnimmt, aber gerade beim strahlenden Sonnenschein dieses Sommers gäbe es unzählige Situationen, in denen das gar nicht auffällt. Außerdem müssten wir uns ja, wenn wir in größeren Menschenmengen sind, ständig achten, wo jetzt irgendwo etwas blinkt an einer Brille. Also faktisch, das merken wir ja selber, wir haben eigentlich nicht eine Chance, das wirklich zu merken. Und das stellt in Frage dieses Recht am eigenen Bild, das es eigentlich gibt, auch in der Schweiz. Das heißt, dass man eigentlich nur Bilder und insbesondere Videos dann veröffentlichen oder aufnehmen darf, wenn die Person, die darauf erkennbar ist, eingewilligt hat. Und es ist eben in dieser Situation klar, dass die Information oder einfach die Erkennbarkeit durch ein blinkendes Licht nicht genügt, damit man sagen kann, die Person hat eingewilligt, wenn sie sich nicht gewehrt hat. Und selbst wenn man bemerkt, dass man gefilmt wird durch dieses Licht, stellt man sich dann schnell in einer Alltagssituation vor, wie unglaublich schwierig das ist. Also wenn da jemand ist, wo ich eine Angst habe, eine sehr fremde Person, vielleicht eine körperlich überlegene Person, vielleicht bin ich per se eine scheue Person. Also es gibt ganz viele Situationen, wo wir merken, das können wir gar nicht durchsetzen. Ich kann jetzt nicht auf diese Person zugehen und sagen, du hast mich gefilmt mit deiner Brille, bitte lösche, was du gefilmt hast. Also man merkt halt, diese individuelle Rechtslage, die funktioniert einfach nicht mehr durch Smart Glasses. Dann gibt es auch gesellschaftliche und politische Aspekte, eine etwas höhere Dimension, die sehr problematisch sind an Smart Glasses. Einerseits sind die gängigen Modelle, die man jetzt kaufen kann, sind praktisch alle von Big Tech Unternehmen, Meta, Google, sind sicher die beiden berühmtesten. Und sie sind natürlich gebaut, um Daten zu sammeln und nicht um möglichst wenige Daten zu sammeln, sondern eben möglichst viele. Das fließt in dieses Ökosystem, das fließt in die Clouds dieser Anbieter. Es wird verknüpft mit Konten, wo dann natürlich mit meinen weiteren Daten, die ich bei Google, Meta oder sonst wo habe, verknüpft wird. Und sie werden dort vermutlich auch für KI-Training verwendet, also da wird dann nochmal etwas viel weitergehendes gemacht, die Daten werden weiterverarbeitet in einen Bereich hinein, der viel größer ist, als es früher mit klassischen Videoaufnahmen der Fall war. Es macht auch auf einer anderen Ebene, finde ich, unsere Gesellschaft kaputt. Ich sage das so drastisch, weil es ist eine weitere Dimension der Überwachung, die eben auch alles mitbringt, was über Massenüberwachung mit sich bringt. Wir verändern unser Verhalten, wenn wir das Gefühl haben, wir werden überwacht. Wir treffen vielleicht nicht mehr gewisse Leute, wir gehen an gewisse Orte nicht mehr hin. Das nennt man Chilling-Effekt. Dieser Effekt, wenn man einfach seine Rechte eigentlich freiwillig einschränkt, weil man Angst hat, überwacht zu werden, gesehen zu werden in gewissen Situationen. Und dieser Chilling-Effekt, das ist das Gegenteil einer freien und demokratischen Öffentlichkeit. Und die dritte gesellschaftliche Dimension ist das, dass es natürlich besonders Personengruppen betrifft, die auch bei anderen Technologien besonders betroffen sind. Das sind Frauen, Kinder, vulnerable Menschen, Minderheiten, die wiederum besonders gefährdet sind, weil es auch eine sexistische Dimension gibt. Also in Deutschland werden Smart Glasses auch häufig Spannerbrillen genannt. Das ist natürlich sehr, sehr plump gesagt, aber der Kern ist durchaus wahr. Auch die Fälle, die bereits bekannt wurden, sind von veröffentlichtem missbräuchlichen Videomaterial durch Smart Glasses, waren sehr oft aufgenommene Frauen, die wenig oder gar nicht bekleidet waren. Und das betrifft natürlich wiederum eine Gruppe, die sonst schon um Gleichberechtigung kämpft in unserer Gesellschaft. Ja, Smart Glasses, also ganz viele schwierige Seiten, auch ganz viel Entsetzen auch erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld über diese neue Dimension. Und jetzt muss ich aber gestehen, ich habe eine Smart Glass gekauft, war auch ein Teil Faszination, gebe ich zu, aber auch ein Teil schlicht und einfach auch das Wissen darum, um was es sich hier handelt. Und der konkrete Anlass war eine Anfrage vom Schweizer Fernsehen für einen Beitrag für 10 vor 10. Dieser Beitrag ist noch nicht ausgestrahlt worden, wird dann aber kommen. Und wir haben dort gesagt, wir wollen diese Smart Glasses kritisch beleuchten, aber man kann keinen Fernsehbeitrag machen, um nicht Smart Glasses auch zu zeigen. Und ich bin dann aus diesem Grund einfach bei mir um die Ecke in Luzern in einen Optikladen gegangen, einen sehr normalen Optikladen, große Werbung auf der Straße für Ray-Ban Smart Glasses. Ich habe, glaube ich, 10, maximal 15 Minuten in diesem Laden verbracht, dann lief ich raus mit einer Smart Glass. Und interessant war auch der Kaufprozess. Ich habe natürlich nicht gesagt, was mein Hintergrund ist, sondern war eine ganz normale Kundin. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen rauszuspüren, ob mich diese Verkäuferin auch darauf anspricht, dass eine Smart Glass halt etwas ist, was einen großen Impact hat auf Leute um mich herum. Und sie hat kein Wort darüber verloren von sich aus. Ich habe dann, als wir schon bei der Kasse waren und bezahlt waren, habe ich gesagt, ja, ich kann ja damit auch filmen und es gibt diese Lampe da vorne, oder, die das dann anzeigt und die blinkt, wenn ich filme. Und dann hat sie gesagt, ja, genau. Aber das ist alles nicht so schlimm, man sieht die ganz schlecht, wenn die Sonne scheint. Also sie hat das noch eigentlich gesagt, das ist dann, man sieht das eigentlich gar nicht und hat das als etwas Gutes geframed. Und hat mich auch sonst nicht weiter instruiert, dass eigentlich Leute zu fragen sind, wenn man aufnimmt. Genau, ich habe 74 Franken für dieses Smart Glass bezahlt. Das ist nicht wenig Geld, aber man muss sagen, es ist auch keine unüberwindbare Hürde für eine weite Verbreitung, wenn ein solches Gadget 470 Franken kostet. Es gibt vermutlich auch schon günstigere Modelle, wenn man ein bisschen sucht. Also es ist wie zu erwarten, dass man eigentlich durch diese Niederschwelligkeit des Kaufs eine sehr weite Verbreitung potenziell erwarten kann von Smart Glasses in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, was geht euch durch den Kopf beim Thema Smart Glasses?
Also wir können es jetzt nicht so spontan machen. Ich habe ja keine, also ich lebe ja noch so einer alten Welt, meistens mit Papier ausdrucken und so weiter hier im Podcast, und aber meine Sonnenbrille. Und dann habe ich mein Telefon, womit man fotografieren kann. Insofern erschließt sich mir nicht so richtig, wozu man eine Smart Glass braucht, um damit zu fotografieren. Aber wir konnten uns ja auch nicht vorstellen, dass der Computer irgendwann mal in meinem iPhone sitzt und man damit fotografieren kann, Musik hören kann, E-Mails machen kann. Also so der richtige Sinn erschließt sich mir nicht. Du hast uns ja vorher rein so ein Foto gezeigt von dieser Brille. Die sieht ja ähnlich aus wie eine normale Sonnenbrille, die man so hat, außer dass vorne so ein komisches CE-Kennzeichen da irgendwie noch drauf ist. Also würde mich jetzt stören, einfach vom Look her, wenn da so. Die Verkäuferin muss man wohl in Schutz nehmen, in rechtlicher Hinsicht. Die hat natürlich keine Pflicht, darüber zu informieren, ähnlich wie in anderen Produkten, wie man die jetzt irgendwie missbräuchlich, dass man die missbräuchlich verwenden kann. Aber du hast am Anfang schon angesprochen, da sind natürlich ein paar rechtliche Fragestellungen, die sich stellen, sowohl dann in der Schweiz als auch dann im europäischen Raum noch viel stärker. Recht auf, also Persönlichkeitsschutz, Recht auf eigenes Bild hast du angesprochen, Recht am eigenen Bild hast du angesprochen. Sicherlich, wenn die mit Aufnahmemöglichkeiten sind, also mit Mikrofon, dann sogar Recht, dass man nicht heimlich aufgezeichnet wird, wäre sogar strafbar. Also da kommt man dann auch relativ schnell in Strafbarkeitsbereiche, auch wenn man so heimlich irgendwie im privaten Umfeld filmt. Datenschutzrechtlich ist für mich die Frage, da ist leider, muss man mal gucken, ob der EDIP da mal irgendwann tätig wird, aber du müsstest dann eigentlich du dann, wenn du die Smart Glass verwendest auf offener Straße, irgendwo einen Datenschutzhinweis transparent und leicht verständlich anbringen, dass du meine Personendaten, sind in dem Fall Personendaten, verwendest. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass jemand auf der Straße so mit so einem großen Schild rumläuft und sagt, Datenschutzhinweis bei meiner Smart Glass. Und im europäischen Kontext ist für mich eigentlich fast unvorstellbar, wie man die rechts, also datenschutzrechtskonform einsetzen möchte, weil du brauchst da sicherlich eine Einwilligung für, auf ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6f DSGVO wird man sich da nicht berufen können, weil das berechtigte Interesse, einfach jetzt irgendjemand auf der Straße zu filmen oder zu fotografieren, für mich jetzt jedenfalls nicht erkennbar ist. Also da wüsste ich gar nicht, wie man die rechtskonform einsetzen möchte. Sicherlich viele, viele Fragen, die damit einhergehen. Aber vielleicht kannst du mir mal sagen, was macht man mit so einer, du hast ja nun irgendwie, was machst du damit sonst so?
Jetzt ist es natürlich nicht mehr in Verwendung. Ich will wirklich nicht zu dieser, ach, ein bisschen zum Hype beitragen. Also ich glaube, wenn man, ist ja mit offenen technischen Gadgets so, wenn man die dann mal mitbringt und eine Person hat sowas, dann entsteht schnell so, ich will das auch ausprobieren, und dazu will ich eigentlich nicht beitragen. Aber sachlich informiert kann man eigentlich sagen, es wird genutzt halt tatsächlich für Videoaufnahmen, wo ich dann nicht die Hände dazu brauche. Das, die Verkäuferin beispielsweise hat gesagt, sie hat auch selber eine und sie nutzt die für Konzerte, wo sie dann nicht das Smartphone in die Luft strecken muss.
Okay, ja, macht Sinn, ne? Also hört zu.
Ja,
nicht drauf gekommen, aber so.
Ich habe nie den Sinn verstanden, ja. Konzerte in Videos aufzunehmen, selbst für mich persönlich. Aber gut, lassen wir so stehen. Und was man natürlich machen kann, also diese Smart Glass ist permanent verbunden mit der, jetzt in meinem Fall, da es eine Meta Smart Glass ist, mit der Meta AI. Und das hat ganz viele problematische Aspekte oder in Sachen Datenschutz. Der Vorteil ist natürlich, es ist verbunden mit der Sprachausgabe der Meta AI, und ich kann mit dieser Brille dann sprechen. Ich kann sie fragen, was man gerade sieht. Also ich kann nicht nur hinblicken und fragen, was siehst du, oder beschreib mir, was du siehst. Und dann gibt mir die Meta AI eigentlich zurück, was sie sieht, eine Einschätzung. Man kann auch Musik hören, man kann das connecten mit dem Smartphone, dann kann man auch telefonieren, also es hat eine Spracherkennung drin. Und jetzt, wenn man den positiven Aspekt, und wir werden vielleicht noch gleich drauf kommen, wo es tatsächlich dieser Anwendung auch Sinn machen kann, kann man sich natürlich gut vorstellen, dass blinde oder sehbehinderte Menschen davon sehr stark profitieren können. Also wenn man nicht mehr richtig sieht und man hat diese Brille auf, kann ich halt fragen, was sehe ich hier und wer ist das oder was für eine Person oder welches Haus, oder wenn ich am Einkaufen bin, kann ich fragen, welches Produkt. Es gibt einen NZZ-Artikel dazu, da zeigt auch, das ist noch sehr, sehr fehleranfällig. Also das potenziell sagt mir die Brille, das ist ein Himbeerjoghurt, aber es ist ein Erdbeerjoghurt. Also da wird noch einiges passieren, und es kann für diese Menschen einen Nutzen haben, und wir werden dann gleich auch noch bei der Idee oder bei der Frage, wie man das reguliert, auch darauf eingehen können. Aber grundsätzlich ist es einfach eine sehr conveniente Form, wie ich Videos aufnehmen kann und auch wie ich, ohne die Hände zu nutzen, gewisse Funktionen auf eines Smartphones auch dann auf der Brille habe. Es gibt auch, das muss man auch sagen, um jetzt wieder in die Realität dieser Großkonzerne reinzugehen. Es gibt auch Anwendungen, die schon eigentlich auf dem Plan sind, aber noch nicht implementiert, weil sie eben nochmal eine Stufe schlimmer sind bezüglich Datenschutz, auch bezüglich der gesellschaftlichen Auswirkung. Das erste Element ist Gesichtserkennung. Die Meta-Brille hatte tatsächlich bereits im Quellcode diese Funktion für biometrische Gesichtserkennung implementiert. Also das war hinterlegt, aber noch nicht aktiviert. Und das wurde entdeckt von Analysten, und diese Recherche wurde dann publik, und Meta musste auf großen öffentlichen Druck diesen Quellcode aus der Brille rausnehmen. Aber das zeigt schon eigentlich die Problematik. Meta hat hier einen Hebel, und für uns normalsterblich ist das vermutlich nicht erkennbar, ob jetzt das plötzlich aktiviert wäre. Und die zweite Weiterentwicklung, die auch schon zur Sprache kam, ist das sogenannte Supersensing. Das heißt, Meta arbeitet an einem Prototyp der Smart Glass, die kontinuierlich Audio aufzeichnet, also nicht nur quasi auf Befehl, dass ich jetzt das Audio nutzen will, sondern es kontinuierlich aufzeichnet, kontinuierlich oder regelmäßig fotografiert und auch kein LED-Licht mehr hat und dann eigentlich das Ziel hat, dass ich meine ganze Welt audio und visuell eigentlich dauerhaft aufgezeichnet habe und die dann auch dauerhaft gespeichert wird und ich so eigentlich durchsuchen kann. Und das ist natürlich nochmal, wenn wir jetzt beim Titel schon die Frontalangriff auf die Privatsphäre hatte, dann wäre das vermutlich die Vernichtung der Privatsphäre, wenn wir alle mit eigentlich dauernd laufenden Audio- und Videokameras, die alles speichern und gespeichert lassen, durch die Welt laufen.
Ist jetzt bei Meta aber eigentlich nicht verwunderlich, dass die auf so eine Idee kommen, weil die haben ja schon früher, ihr erinnert euch, bei Facebook haben die ja diese automatische Personenerkennung eine Zeit lang gehabt, bis die verboten wurde, wo also einfach, wenn du Fotos hochgeladen hast von fremden oder anderen Personen, automatisch erkannt wurde, wer ist diese Person, also die Technik dürfte bei Meta schon vorhanden sein und natürlich kann es für den einen oder anderen Fall auf der Straße mal interessant sein zu sagen, Mensch, wer ist denn die gut aussehende Person da drüben und mal zu gucken. Aber du hast natürlich dann, kommst du natürlich wirklich in diese Filme irgendwie, keine Ahnung, wann die waren, irgendwie 80er, 90er Jahren, wo Leute durch die Gegend laufen und dann irgendwie sieht man mal dieses kleine Scan-Bildchen und dann wird dir gesagt, das ist die Person A und das ist die Person B und das macht die, würde ich für mich nicht unbedingt wollen, dass man mich jederzeit überall auf der Straße erkennt.
Ja, wir haben uns Gedanken gemacht natürlich auch, wie wir damit umgehen wollen mit diesem Thema. Es ist einerseits die Technologie eben das oder die Bestandteile dieser Technologie, Videoaufzeichnung bis hin zu biometrischer Gesichtserkennung, Audioaufnahmen, Cloud-Verbindung. Das sind ja alles nicht neue Sachen, aber jetzt nochmal in einer Form, die sehr viel invasiver ist. Und wir haben auch einen Artikel veröffentlicht, der Regulierungsvorschläge macht für Smart Glasses. Und das erste ist klar der individuelle Rechtsweg, den ich am Anfang geschildert habe. Also dieses, ich habe das Recht am eigenen Bild und kann mich wehren, wenn ich dann von so einer Smart Glass aufgezeichnet werde. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb sind unsere Vorschläge natürlich nicht auf dieser Ebene. Dieser Weg soll offen bleiben, aber er wird nicht der Königsweg sein zur Regulierung, sondern wir schlagen vor, dass man eigentlich ein grundsätzliches Verbot dieser Brillen hat, weil eben mit Kamera, Mikrofon und das alles in einem öffentlichen Raum, was jemand zu Hause macht, das kann man ja eigentlich noch sein lassen, aber dass man die Gefahr für den öffentlichen Raum priorisiert, dort diese Brillen grundsätzlich verbietet und es gibt dann aber streng definierte Ausnahmen. Wir haben es vorher schon erwähnt, für gewisse Gruppen, beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder Fachanwendungen in Medizin, in Industrie, kann das ja etwas Nützliches sein. Und dort muss man Ausnahmen schaffen, damit das möglich bleibt, dass der Fortschritt der technologische für diese Menschen zugute kommt. Aber diese Ausnahmen sollen dann wirklich auch strikt so sein, dass die Privatsphäre geschützt ist. Das heißt, die Daten dienen dieser Person, sie gehen nicht einfach in eine Cloud, wo sie dann weiterverwendet werden. Sie sollen nicht das KI-Training von Tech-Konzernen unterstützen, sondern es soll einfach den Menschen nützen, die wirklich damit einen echten Fortschritt, einen echten Mehrwert für das eigene Leben haben. Und jetzt, wie kann man das allenfalls durchsetzen? Es gibt eigentlich interessante Beispiele, wie man dann ein solches Verbot auch einsetzen kann. Beispielsweise, dass man bereits am Zoll blockiert und konfisziert, wenn solche illegale Modelle dann in die Schweiz kämen. Das ist beispielsweise bei Laserpointern heute so. Oder dass man auch mit Geofencing arbeitet. Also, dass man sagt, zum Beispiel in Badis sollen gar keine Brillen sein. Und dass man dann in diese Brillen auch das technisch implementiert, dass sie eigentlich dort gar nicht funktionieren können. Das ist heute beispielsweise bei Drohnen so, dass man dort eine Sperre hat für gewisse Gebiete. Denkt ihr, damit kriegen wir das in den Griff? Wie seht ihr das?
Ich finde es schwierig, oder? Die Brillen sind schon da, sind schon auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob man das noch rückgängig machen kann durch irgendwie Kontrollen oder so. Aber ich finde schon eine ziemlich dystopische Vorstellung, eben, dass alles aufgezeichnet ist, wir eigentlich uns selbst eine Matrix bauen. Ich finde schon, wir müssen was dagegen unternehmen.
Ja, die Frage ist nur, ob es dann halt Also ob der Regulator oder Gesetzgeber in dem Fall derjenige ist oder ob der nicht wieder mal zu spät kommt, so wie ganz bei ganz vielen technischen Entwicklungen, die einfach kommen und dann steht der Gesetzgeber da, teilweise auch aus Unverständnis über die Technik, muss man mal sagen, auch in der Politik, welche Möglichkeiten da bestehen und versucht dann nachträglich zu regulieren. Weiß ich mal nicht, ob das so sinnvoll ist oder zielführend ist. Diese permanente Aufzeichnung, also jetzt mit Smart Glasses oder auch gibt einen Parallelfall mit Dashcams, wäre jedenfalls im weiten Teil nicht zulässig. So auch ein Bundesgerichtsentscheid. Aber letztendlich muss man es immer durchsetzen können. Also wenn ich nicht erkennen kann, ob jemand ein Smart Glass auf hat und also wenn ich die beiden Brillen da von Rahl vergleiche, dann würde ich es nicht unbedingt sehen. Muss man jetzt mal sagen, auf den ersten Blick, ob das jetzt ein Smart Glass ist oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wer Rahl ist, wenn ich sie auf der Straße treffe. Also ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwie dagegen zu wehren, mein Recht irgendwie auf Auskunft oder mein Recht auf Unterlassung oder Recht auf Löschung zu beseitigen. Da kann man noch überlegen, ob man an Meta herantritt und als Individualperson, wenn die Daten auf Meta-Servern gespeichert werden, als Individualperson natürlich dann Auskunft verlangt, mittels eines eigenen Fotos zum Beispiel und sagt, man möchte gerne Auskunft haben, welche Daten werden da gespeichert. Aber so aus der Erfahrung, Meta ist ja da auch nicht der Konzern, der jetzt hier besonders freiwillig Datenschutzauskünfte umfassend erteilt, machen die mittlerweile auf europäischen Druck. Aber sicherlich, also ich bin dabei Rahl, dass man da sicherlich, wenn man jetzt in einer freien Gesellschaft leben möchte, gesetzgeberisch tätig sein muss. Entweder passiert es wieder durch die EU. Möglicherweise fallen diese Brillen, wenn die mit KI verbunden sind, dann auch unter den AI Act, wenn wir da im biometrischen Bereich sind, dürften die als Hochrisikobrillen oder Hochrisiko-KI anzusehen sein. Haben sicherlich beim Cyber Resilience Act Implikationen, weil es ein Produkt mit digitalen Elementen ist, was entsprechend vernetzt ist. Auch da gibt es dann Sicherheitsanforderungen, die zu erfüllen sind. Also muss man relativ viel Sicherheitsanforderungen erfüllen und auch so verhindern, dass Cyberangriffe erfolgen, weil auch die wären ja durchaus möglich. Also dass ein dritter Staat oder wie auch immer dann die Möglichkeit hat, über den Server von Meta oder wo auch immer die abgespeichert werden, darauf zuzugreifen. Also ein Haufen Fragen, die sich da stellen. Ich bin ein bisschen bei OSIG, weiß nicht, ob man so nachträglich die Sachen dann irgendwie aufhalten kann. Und dann gibt's halt, muss man mal sagen, jeder da draußen, der sich so ein Teil kauft. Wir Käufer sind es eigentlich am Ende des Tages. Ne? Also es sind ja nicht immer die bösen Unternehmen, die versuchen uns irgendwas zu verkaufen. So gibt dann immer auch eine Person, die dann irgendwie zuschlägt, wie in dem Fall Rahl, wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber da ist halt, muss man selber mal überlegen, ob man jetzt jeden technischen Gadget mitmacht oder sagt, nee, ist jetzt nichts für mich.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch deshalb ist es ja wirklich wichtig, wenn man über die Möglichkeiten dieser Brille spricht, auch eben stets diese sehr, sehr kritische Einschätzung auch mitzugeben, was das für uns heißt, für unsere Gesellschaft. Und zum Schluss noch ganz kurz ein Blick in die quasi politische Landschaft, ob da jetzt diese Regulierung auch tatsächlich zum Thema wird. Ja, sie wird sehr zaghaft. Es gibt aber in verschiedenen Städten, Wiel, Basel, Luzern, gibt es Forderungen nach Verboten der Smart Glasses in den Badis. Das ist auf kommunaler Ebene natürlich möglich, dass man dort diese sensiblen Zonen schützen will. Im nationalen Parlament gibt es erst eine Interpellation, die im Juni eingereicht wurde von Isabelle Chapuis, einer Mitte-Nationalrätin. Und es ist aber zu erwarten, ich gehe davon aus, in dieser Herbstsession, die in einem Monat stattfindet, wird dann dort noch einiges mehr an Vorstößen eingereicht werden. Man muss aber sagen, Vorstöße einzureichen, das ist erst ein erster Schritt auf einer langen, langen Weg, wenn man da etwas machen wollen würde. Spannend ist auch ein Blick nach Deutschland. Dort wird das Thema jetzt auch aufgegriffen von verschiedenen Organisationen aus der Zivilgesellschaft. Zentrum für Digitalrechte hat eine Petition am Laufen mit einer Forderung nach Verbot oder auch die NGO Hate Aid, die sich schon verschiedentlich im Bereich Plattformen und Grundrechte engagiert hat, die hat eine Petition am Laufen gegen Meta und sie hat gleichzeitig auch eine Strafanzeige gegen Meta und mehrere Optikketten eingereicht, die diese Smart Glasses verkaufen. Ja, das Thema bleibt virulent. Ich bin auch gespannt, wie die Verkaufszahlen sich entwickeln. Ich hoffe da, unsere kritische zivilgesellschaftliche Arbeit, die jetzt auch in den Medien Resonanz findet, trägt dann vielleicht dazu bei, dass die eine oder der andere sich zweimal überlegt, ob wirklich eine solche Brille gekauft werden soll. Wir gehen zu Kurznachrichten und Fundstücken.
Ja, was ja sehr spannend ist, auch Jahrzehnte nach dem Aufliegen des Fischenskandals gibt es wieder eine Exklusivgeschichte dazu vom Tagesanzeiger. Und zwar wurden jetzt da die Fischen veröffentlicht von ehemaligen Bundesrätinnen, die auch fischiert wurden.
Dann kommen wir zur zweiten Meldung, und zwar einer guten Nachricht in dem Fall für die Grundrechte. Das Bundesgericht hat die Verkehrsüberwachung kassiert, inklusive der Insassinnen, und erklärte das Berner Polizeigesetz für teilweise ungültig.
Und für die Nerds, es gibt Sicherheitslücken in verschlüsselten Gruppenchats auf Messengern. Ja, das ist tatsächlich möglich. Es ist sehr spannend, den Artikel zu lesen. Ihr lernt auch viel darüber, wie eigentlich eine Verschlüsselung im Gruppenchat funktioniert. Zu lesen auf heise.de. Wir kommen zu den Veranstaltungen, und dort haben wir gleich ein ganzes volles Programm für euch. Und zwar beginnen wir in gut einem Monat, Mitte September, genauer am 15. September, laden wir euch ein, und zwar in das Rathaus nach Zürich. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Anni-Klava-Morf-Stiftung zum Thema Gefährdet die künstliche Intelligenz die Demokratie? Und ich persönlich werde ein Gespräch führen können mit Jürgen Geuter. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich unter seinem Namen Tante. Er ist oft im Netz unterwegs, hat schon viel geschrieben zu den gesellschaftlichen Entwicklungen, und ihr seid herzlich eingeladen, in diesem Gespräch auch dabei zu sein. Es gibt auch einen Teil mit dem Publikum, und wie gesagt, 15. September, 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Rathaussaal in Zürich. Ihr findet das natürlich bei uns auf der Website. Dann ist es eine intensive Woche. Gleich zwei Tage später laden wir ein zum Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Und zwar dieses Mal zum Thema automatisiertes Fahren. Wir sind im Karl der Große ab 19 Uhr und werden dort einen Input erhalten von Matthias Röther und Dirk Appel. Das sind Präsident und Vizepräsident des Swiss Transit Lab. Sie geben Einblick in das Pilotprojekt YAMO im Zürcher Furttal, wo derzeit selbstfahrende Fahrzeuge im Alltag getestet werden. Also alle eure Fragen und alle eure Inputs zu diesem Thema, das sich auch in unsere Umwelt und Gesellschaft so ein bisschen rein sneakt, seid ihr dort am richtigen Ort, 19 Uhr in Karl der Große. Und Thema Smart Glasses wird auch ein Thema sein am 23. Oktober. Die Frage, die wir vorher aufgeworfen haben, was eigentlich der EDÖB dazu meint, die können wir ihm gleich persönlich stellen. Am 23. Oktober findet ab 14.15 Uhr in der Helferei in Zürich das Datenschutzfestival statt. Das ist unser jährliches Treffen, wo wir mit verschiedenen Keynotes oder Austauschformaten uns über aktuelle Themen aus dem Bereich Datenschutz unterhalten. Hier gibt es demnächst dann das komplette Programm zu lesen, aber dass der EDOB kommt, das ist schon mal klar.
Noch ein kleiner Ausblick. Nächste Woche startet auch unsere Crowdfunding-Kampagne zum EGD. Wir fordern, das Gesundheitsdossier muss sicher sein und selbstbestimmt. Und jede Person muss ihre persönlichen Daten mit einem eigenen Schlüssel verwalten können. Dafür setzen wir uns seit Monaten im Parlament ein. Die aktuellen Pläne sehen noch nicht gut aus. Es ist eine zentrale Datenbearbeitung geplant ohne persönliche Verschlüsselung. Und zudem kehrt der Bund das Prinzip der Freiwilligkeit um, also anders als beim Patientendossier, ist eben statt einem Opt-in jetzt ein Opt-out geplant. Also man müsste sich dann dagegen wehren, dass so ein Dossier eröffnet wird. Dafür kämpfen wir, dafür brauchen wir aber auch noch etwas Geld.
Ich hoffe, ihr habt alles notiert, und sonst schaut alles auf unserer Website nach. Wir sind hiermit am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Wir danken euch für euer Zuhören und empfehlt uns weiter, wenn ihr das spannend fand. Tschüss und bis bald.